Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Flexible Arbeitsmodelle wie mobiles Arbeiten und Homeoffice sind in den letzten Jahren zu festen Bestandteilen der modernen Arbeitswelt geworden. Dennoch überdenken derzeit viele Unternehmen ihre Regelungen und streben eine stärkere Präsenz der Mitarbeitenden im Büro an. In unserem Online-Seminar erfahren Sie, welche rechtlichen Hürden Unternehmen auf dem Weg zur Rückkehr zur Präsenzkultur überwinden müssen und welche Handlungsmöglichkeiten bestehen, um nachteilige Vereinbarungen aus der Vergangenheit zu korrigieren. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen sprechen heute über leitende Angestellte. Die leitenden Angestellten sind eine besondere Personengruppe im Unternehmen und für sie gelten spezielle Vorschriften, die insbesondere im Rahmen eines Personalabbaus auf höherer Ebene zum Tragen kommen. Was unterscheidet sie von normalen Arbeitnehmern? Lieber Dr. Lelei, welche zwei Definitionen des leitenden Angestellten kennt das Gesetz?
Ich bin ja, Herr Krabbe, ganz froh, dass wir dieses Thema heute hier machen, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren das Gefühl habe, der leitende Angestellte, das unbekannte Wesen, das ist in der Praxis ja häufig so, es wird viel von den leitenden Angestellten gesprochen und relativ wenig Leute wissen, was sich tatsächlich dann im Ergebnis hinter da verbirgt. Und deswegen sehr richtig dieser Ansatz. Es gibt ja zwei Definitionen, einmal den Paragraphen 5 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz und dann den Paragraph 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz. Und es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Die Kriterien sind nämlich abweichend. Und wenn man sich das mal so anschaut, zum Beispiel der leitende Angestellte im Betriebsverfassungsrecht, das ist zum Beispiel jemand, der mit Generalvollmacht oder Prokura handelt, regelmäßig bedeutsame Aufgaben im Unternehmen mit weitgehender Entscheidungsfreiheit wahrnimmt und selbstständig zur Einstellung, das ist jetzt ein wichtiges Wort, und Entlassung berechtigt ist. Und bei § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz ist es ja so, dass es auch da bei den leitenden Angestellten um die selbstständige Einstellung, aber die selbstständige Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern geht. Das heißt also, im Ergebnis ist es so, dass jemand leitender Angestellter im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes sein kann, aber eben nicht im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Und darauf werden wir gleich noch kommen. Und das ist ein Unterschied, wenn man gerade über Restrukturierungen spricht.
Ja, da bin ich gespannt. Das wollte ich gerade sagen. Zunächst einmal, warum gibt es denn für diese Personengruppe spezielle Regelungen, beziehungsweise sind andere nicht anwendbar?
Ich denke, wir können hier, und das ist ja im Arbeitsrecht immer wieder der Fall, ich finde das im Grunde genommen auch gar nicht schlimm, es wird ja gesagt, das Arbeitsrecht ist in einem bestimmten Maße, vielleicht sogar ganz weit über seinen ganzen Anwendungsbereich von dem sogenannten Lagerdenken geprägt, nicht? Also hier die Arbeitgeber, da die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten sind dazwischen, und das hat das Gesetz auch im Blick, die leitenden Angestellten sind in einer Zwischenrolle, sie sind natürlich Arbeitnehmer, Angestellte, aber sie vertreten zugleich und in einem ganz großen Umfang Arbeitgeberinteressen, mehr als sonstige, in Anführungszeichen, sonstige Führungskräfte. Und das wirkt sich dann eben aus, zum Beispiel beim Kündigungsschutz, wir hatten es gerade schon ganz kurz angesprochen, aber zum Beispiel auch beim Arbeitszeitgesetz, denn in § 18 Arbeitszeitgesetz steht ja drin, dass das Arbeitszeitgesetz auf leitende Angestellte sowie Chefärzte, so steht es im Gesetz, also die Chefärzte praktisch als der Prototyp, könnte man fast sagen, des leitenden Angestellten, nicht anwendbar ist. Das heißt also, der arbeitsrechtliche Schutz der leitenden Angestellten, der ist zurückgefahren.
Ja, was genau unterscheidet einen leitenden Angestellten denn vom sogenannten normalen Arbeitnehmer in seiner Tätigkeit bzw. Verantwortlichkeit darüber hinaus, also über das, was wir jetzt schon eruiert haben? Und was ich ganz spannend finde, wer bestimmt denn eigentlich die Zuordnung zu dieser besonderen Gruppe?
Ich denke, wir können hier nochmal kurz zurückkommen auf diesen Mythos leitender Angestellter. Es ist meiner Erfahrung nach so, und das soll sich wirklich gar nicht eigenartig jetzt anhören, es ist meiner Erfahrung aber so, dass es viel mehr Menschen in Deutschland gibt, in Arbeitsverhältnissen, die glauben, leitende Angestellte zu sein. Teilweise können die sich auch auf ihren Arbeitsvertrag berufen, da steht das dann manchmal drin, sie sind eingestellt als leitender Angestellter und so weiter. Aber da klingt es schon ein bisschen durch. Es gibt natürlich einen hierarchischen Unterschied. Das heißt also, die leitenden Angestellten, die sind schon in der oberen, im oberen Bereich der Hierarchie eines Unternehmens angesiedelt, auch wenn es ganz flache Hierarchien hat. Es hat immer noch Hierarchien. Und da geht es dann zum Beispiel eben auch um diese eher unternehmensnahen Tätigkeiten wie Budgetverantwortung oder Disziplinargewalt und so weiter und so weiter. Aber ganz ganz wichtig, und das hatten Sie ja, Herr Krabbel, auch angesprochen, letztendlich entscheidet darüber nicht die Arbeitgeberin, sondern es entscheidet, wenn es hart auf hart kommt, auch das Arbeitsgericht darüber, denn die Arbeitsgerichte, die legen diese rechtliche Einordnung fest, also die müssen dann im Zweifelsfall entscheiden, wer zum Beispiel leitender Angestellter im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes ist oder wer leitender Angestellter im kündigungsschutzrechtlichen Sinne ist.
Ja, und spannend ist diese Frage der Einordnung natürlich auch, wenn man jetzt auf die Vertretungsorgane schaut. Zuständig ist ja zum Beispiel nicht der Betriebsrat, sondern der Sprecherausschuss. Was ist das für ein Organ?
Der Sprecherausschuss, und jetzt kommt mir immer wieder dieses Zitat in den Sinn, ich muss es einfach bringen, Herr Krabbel, der Sprecherausschuss ist ein zahnloser Tiger. Nein, das ist nicht richtig, aber so habe ich es mal gelernt und es ist zumindest ein bisschen richtig. Der Sprecherausschuss ist etwas Ähnliches wie der Betriebsrat, aber er bezieht sich auf die Interessenvertretung der leitenden Angestellten im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, aber er hat ein eigenes Gesetz, nämlich das Sprecherausschussgesetz. Das ist ganz ähnlich strukturiert wie das Betriebsverfassungsgesetz und da ist es eben so, dass ein besonderes Gremium, der Sprecherausschuss, konstituiert wird für die leitenden Angestellten, ähnlich dem Betriebsrat zur Interessenwahrnehmung der leitenden Angestellten im Betrieb oder Unternehmen.
Ja, und jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder wahnsinnig viele Parallelen zum Betriebsrat. Wie setzt sich dieser Ausschuss zusammen und wie wird er gebildet?
Es gibt die Parallelen. Die Parallelen sind erstmal klar, wenn man sich darauf beruft, wo wird er gebildet? Er wird in Unternehmen gebildet, wo mehr als 10 leitende Angestellte beschäftigt sind. Da wird er gewählt. Das steht drin in § 1 Sprecherausschussgesetz. Dann gibt es die Wahl des Sprecherausschusses. Das ist auch im Gesetz geregelt. Kann man nachschauen in den § 3 fortfolgende. Das ist ganz ähnlich wie eine Betriebsratswahl findet das statt. Die Amtszeit auch ganz ähnlich wie ein Betriebsrat. Das hat nämlich 4 Jahre. Und dann richtet sich die Zahl der Mitglieder des Sprecherausschusses, auch keine Überraschung, nach der Größe der leitenden Angestelltengruppe im Betrieb oder Unternehmen. Also auch da ganz viele Parallelen zum Betriebsrat nach Betriebsverfassungsgesetz.
Ja, dann kommen wir zur nächsten ganz praktischen Frage der Einordnung. Im Rahmen von Restrukturierungen und vom Personalabbau sind natürlich auch leitende Angestellte betroffen. Und hier wünscht sich möglicherweise mancher gar nicht so sehr, dort zugeordnet zu sein. Welchen Kündigungsschutz genießen diese Angestellten?
Ja, richtig. Das ist nämlich die Probe aufs Exempel. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, behaupte ich mal, aber ich glaube, ich habe da so eine gewisse Erfahrung, die sich gerne als leitende Angestellte bezeichnen und das auch gerne mitnehmen. Allerdings ändert sich die Situation radikal, wenn es um Kündigungen geht und dann man ja herausfindet, dass leitende Angestellte möglicherweise nicht so gut geschützt ist. Dann möchten möglichst wenig Leute zu dieser Gruppe natürlich gehören. Aber, und das ist ganz wichtig, die leitenden Angestellten, zumindest die nach BetrVG, nach Betriebsverfassungsgesetz, also § 5 Absatz 3, die haben den vollen Kündigungsschutz. Das heißt also, da ist erstmal etwas nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir dann über leitende Angestellte sprechen im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes, die in § 14 Absatz 2 ja definiert werden, da ist der Kündigungsschutz sehr, sehr zurückgedrängt, denn da kann die Arbeitgeberin die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Begründung gegen Abfindungszahlung beim Arbeitsgericht verlangen. Das heißt also, hier gilt dann der Grundsatz dulde und liquidiere, also nimm die Kündigung hin und krieg eine Abfindung. Das heißt also, das ist schon ein Unterschied zum in Anführungszeichen normalen Kündigungsschutzgesetz.
Ja, können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen? Also welche Auflösungsmöglichkeiten für das Arbeitsverhältnis gibt es denn seitens des Arbeitgebers?
Ja, wichtig ist, immer im Auge zu behalten, dass es sich hier nur, in Anführungszeichen, nur um die leitenden Angestellten nach dem Kündigungsschutzgesetz dreht. Also das sind die Leute, die eben zur selbstständigen Einstellung oder ganz wichtig, Entlassung von Mitarbeitern berechtigt sind. Und bei denen ist der Kündigungsschutz wie gesagt zurückgefahren. Da kann die Arbeitgeberin, das steht im § 9 Kündigungsschutzgesetz drin, in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz, einen sogenannten Auflösungsantrag beim Arbeitsgericht stellen. Und dieser Auflösungsantrag, der muss gar nicht begründet werden. Da muss man also nur sagen, dass derjenige oder diejenige ist leitende Angestellte im Sinne des Gesetzes. Dann brauche ich keine Begründung. Und dann setzt das Gericht nach § 10 Kündigungsschutzgesetz zum Beispiel bis zu 12 Monatsverdiensten eine Abfindung fest. Und das ist tatsächlich dann eben der völlig im Finanziellen aufgelöste Kündigungsschutz, so kann man das sagen, an sich gar kein Kündigungsschutz mehr, sondern einfach nur noch eine Abfindungsregelung.
Ja, sind denn die leitenden Angestellten in die Namensliste bei der Sozialauswahl mit einzubeziehen? Also zumindest der eine Teil.
Na, der eine Teil, richtig. Da diese Unterscheidung, die zieht sich wirklich durch unser heutiges Thema. Das finde ich auch gut, dass wir das mal hier so aufbereiten. Denn man muss ja sehen, die Namensliste nach Kündigungsschutzgesetz, die ist ja geregelt in § 1 Absatz 5 Kündigungsschutzgesetz. Das heißt also, die Mitarbeiter, Arbeitnehmer, die auf eine solche Liste kommen, die haben einen ganz zurückgefahrenen Kündigungsschutz, auch bei betriebsbedingten Kündigungen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, aber diese Namenslisten, die sind nur möglich als Teil eines Interessenausgleichs nach § 111 BetriVG. Und hier, unsere Hörerinnen und Hörer werden es schon klingeln hören, den Interessenausgleich, den kann ich natürlich nur mit einem Betriebsrat abschließen, also gerade eben mit dem Gremium, was nicht zuständig ist für die leitenden Angestellten. Das heißt also, auf der Namensliste nach § 5, § 1 Absatz 5 Kündigungsschutzgesetz können die leitenden Angestellten nach BetriVG, die leitenden Angestellten, nicht landen. Also da müssen sie keine Angst haben. Etwas anderes könnte noch sein bei den leitenden Angestellten nach Kündigungsschutzgesetz, aber da ist es im Grunde genommen sinnlos, weil die ja eh keinen Kündigungsschutz haben nach § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz.
Ja, und ähnlich sieht es vermutlich auch aus bei der Massenentlassungsanzeige, oder gibt es dort was Besonderes zu beachten?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Bei der Massenentlassungsanzeige ist ein hochkompliziertes Feld, Minenfeld, sagen mir die Kolleginnen und Kollegen immer, stimmt auch für die Beratung, also zumindest auf Arbeitgeberseite, wenn man da berät, nach wie vor, die Rechtsprechung ist ja ein bisschen liberaler geworden, aber nicht viel, müssen wir schauen, was da kommt, im Moment also wirklich noch ganz, ganz schwierig. Aber es ist vorgesehen im Gesetz eine Anhörung und Konsultationspflicht, eine Informations- und Konsultationspflicht mit dem Betriebsrat. Das kann man nachlesen bei den Massenentlassungen in § 17 Absatz 2. Wie gesagt, wieder mit dem Betriebsrat. Das heißt also keine Zuständigkeit für die leitenden Angestellten nach BetriVG. Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, und das habe ich schon mal erlebt, dass so argumentiert wurde, dass jetzt statt des Betriebsrates der Sprecherausschuss einspringen sollte, wenn es den nun gibt. Häufig gibt es den ja gar nicht. Aber das ist wohl auch abzulehnen. Das heißt also, hier bei der Massenentlassungsanzeige spielen die leitenden Angestellten, zumindest wenn es um die Konsultation mit dem Betriebsrat geht, keine Rolle. Natürlich spielen sie eine Rolle, wenn ich mich über die Schwellenwerte unterhalte. Dann müssen sie mit einbezogen werden.
Ja, und zum Abschluss, welche Besonderheiten sind im Rahmen einer geplanten Restrukturierung hinsichtlich der leitenden Angestellten noch zu beachten? Was haben wir vergessen, beziehungsweise wie gehe ich als Arbeitgeber da eigentlich vor?
Ja, richtig. Ja, hier will ich mal ein bisschen zurückrudern, Herr Krabbel, weil ich ja ganz oben nochmal gesagt hatte, der Sprecherausschuss ist ein Papiertiger. Ganz so ist es nämlich nicht, denn im Sprecherausschussgesetz, da gibt es doch einige Dinge, die eben eine Rolle spielen bei den Restrukturierungen und auch bei der Kündigung von leitenden Angestellten. Zum Beispiel ist es in § 31 Sprecherausschussgesetz geregelt, dass vor Kündigungsausspruch, insbesondere vor Kündigungsausspruch, der Sprecherausschuss gehört werden muss, also genauso wie ein Betriebsrat, sonst ist die Kündigung unwirksam. Und im § 32 Sprecherausschussgesetz gibt es auch eine Konsultation in wirtschaftlichen Angelegenheiten, also zum Beispiel auch bei Betriebsänderungen. Hier ist also der Sprecherausschuss dann nicht ganz so ein zahnloser Tiger, aber ich bleibe im Ergebnis dabei, er ist ein zahnloser Tiger, weil er zum Beispiel keinen Sozialplan verlangen kann, wie ein Betriebsrat das könnte.
Ja, und weil Sie sich so gesträubt haben, diese Phrase in den Raum zu schmeißen wollen, möchte ich das auch tun und das Phrasenschwein bedienen. Ich hoffe, wir haben mit dieser Folge ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.